Genau, denn dieser Transporter ist in der Lage, tatsächlich dieses veränderte Genmaterial ganz sicher in die Leberzelle zu transportieren und damit eben nicht die besondere Nebenwirkung der Leukämie hervorzurufen. Denn das war ja das Problem der Retroviren.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten viele Folgen in letzter Zeit über verschiedenste neue Therapien, halbwertszeitverlängerte Faktoren, die wirklich eine neue Lebensqualität bieten und immer mal wieder die Gentherapie angesprochen, aber wir sollten heute nochmal die Gentherapie zum Hauptthema machen.
Das ist richtig. Und viele unserer Patienten fragen uns ja oft und auch immer wieder, kann man diese Erkrankung denn nicht genetisch beeinflussen? Aber wie gehen wir denn vor? Was ist überhaupt eine genetische Beeinflussung? Müssen wir nicht erst einmal das Genmaterial entdecken oder herausfinden, was das überhaupt ist?
Und das ist unheimlich schwierig und ich finde das total spannend, weil es für mich auch unvorstellbar ist, dass man so tief, so klein irgendwo reingucken kann, um dann tatsächlich zu verstehen, was ist denn die Ursache für so eine Erkrankung oder überhaupt die Ursache, dass ein Protein gebildet wird oder jemand so aussieht, wie er aussieht. Und das alles ist zum größten Teil eben in unserer genetischen Information auf unserer DNA gelagert. Und wenn ich mich so an mein Studium zurückerinnere, klar, wir hatten das schon in der Schule, da habe ich es aber nicht so richtig, ja, wahrgenommen. Vielleicht ist es auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wurde das Ganze ja durch Watson und Crick entdeckt, dass
Genau.
diese genetische Information eben auf dem DNA-Strang gelagert ist. Und warum ich mich so gut daran erinnern kann, ist, dass während des Studiums der Chemieprofessor an der Wand immer diese zwei Striche gemalt hat und hat immer gesagt, das ist mein Watson, das ist mein Crick.
Und irgendwie verquirlen sich und drehen sich und gegeneinander und damit hattest du diese geschwungene DNA-Struktur. Und an manchen Stellen wurde dir dann noch etwas erzählt von einer mRNA. Das ist dieser Strang, wo letzten Endes die gesamte Information gelesen wird. Heißt, das gesamte Erbmaterial auch wirklich ja, wie ein geschriebenes Buch vorliegt. Es gibt ja einen Teil, wo die ganze Erbinformation liegt, das ist die mRNA, die Messenger, und der andere Teil letzten Endes als gegenüberliegenden Strang im Grunde genommen liegt.
Naja, alles ist erstmal kodiert in der DNA. Das ist auch das, was ich tatsächlich jetzt mit meinen Kindern wieder lerne, wenn ich mit denen für die Schule lerne. Und ich muss zugeben, ich muss jedes Mal wieder nachlesen, aber es kommt dann doch wieder. Aber da ist die Information. Und von dort wird diese Information dann an den Körper weitergegeben. Sie wird abgelesen, das wird nach außen transportiert und aus dieser Information werden dann die Proteine gebildet, die dann dafür zuständig sind, zum Beispiel, dass die Blutgerinnung gut läuft.
Naja, und wenn eins dieser ganzen Informationen, wenn du jetzt sagst, verschiedene Proteine, und stell dir mal vor, jedes Protein wird durch einen bestimmten Buchstaben als Information hinterlegt und dann verdrehen sich irgendwie zwei Buchstaben miteinander und schon hast du die gesamte Information, ist dann kaputt.
Genau, entweder wird irgendetwas gar nicht produziert oder es wird so falsch produziert, dass es nicht funktioniert.
Das heißt, wir haben ein sogenanntes Stopp-Codon. Dann stoppt es, dann wird das Protein gar nicht mehr produziert. Und dann gibt es ja die Vorstellung, es gibt ja schwere Mutationen und weniger schwere Mutationen. Also im Genmaterial, wenn da Veränderungen drin sind, die einen ganz erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben und manche Veränderungen eben geringer.
Das sind dann oftmals auch Erkrankungen oder Veränderungen, die dazu führen, dass ein Kind gar nicht lebensfähig ist oder gar nicht auch erst geboren wird, weil es schon intrauterin abstirbt. Oder es sind halt eben so schwere, die sich erst nach der Geburt manifestieren und dann später eben eine schwere Auswirkung haben, wie zum Beispiel eine Erkrankung, die zu einer Erblindung führt.
Oder aber auch ein schwerer Immundefekt. Erinner dich, es gibt, haben wir wahrscheinlich beide in unserem Studium ganz viele solcher schwere Immundefekte kennengelernt, wo Kinder schon im frühen Kindesalter aufgefallen sind, die immer wieder an schweren Infektionen und immer wieder schwerstes Fieberschübe haben, mit Lungenentzündungen und so weiter haben, wo wir sagen, da ist das ganze Immunsystem letztendlich durcheinander.
Hm. Ja, und das Spannende ist ja herauszufinden, wo dieser Defekt ist. Und das ist alles in den 60er, 70er Jahren passiert, als die dann tatsächlich in die Tiefe gehen konnten und feststellen konnten, okay, hier ist der Defekt. Und irgendwie war wohl schon immer mal der Gedanke gewesen, dass man das in irgendeiner Form austauschen könnte. Und dann hat sich dieser Begriff Gentherapie entwickelt aus diesen ganzen Publikationen.
Das heißt, man wollte Folgendes beeinflussen. Man wollte ein bestimmtes Genmaterial von außen hineinführen, um dann, ja, ich sage jetzt einfach mal, unser eigenes Genmaterial damit beeinflussen zu können. Das heißt, irgendwas wurde hineingespritzt, also intravenös in die Vene, und in der Hoffnung, dass genau dieses Genmaterial, das veränderte Genmaterial, in die besondere Zelle dann hineinkommt und dann unser kaputtes Genmaterial beeinflussen kann.
Und das Problem ist ja, dass unser Körper alles, was fremd ist, erkennt und versucht, in irgendeiner Form abzuwehren. Und wie soll etwas, du sagst ja, es wird ins Blut reingegeben, das ist die erste Barriere, Haut schon mal durchschritten, aber da muss es ja auch noch irgendwie in die Zelle kommen und da muss es in die richtige Zelle kommen und dann noch an den richtigen Platz. Das ist gar nicht so einfach.
Nee, das heißt, ich brauche ein Vehikel, also einen Transporter, der dieses besondere Gen oder besondere Genmaterial in die Zelle hineinbringt. Dann brauchen wir noch eine zusätzliche Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Material auch wirklich in der Zelle bleibt und dann dafür sorgt, dass das gut veränderte Material dann aus der Zelle wieder raustransportiert wird, damit wir nach außen gesund sind.
Damit die Funktion auch übernommen wird und vor allem, dass es auch dauerhaft übernommen wird, was ja oftmals auch ein Problem ist. Du hast vielleicht vorübergehend einen Effekt, aber irgendwann wirkt es nicht mehr so gut und dann hast du dieselbe Erkrankung, wie sie vorher auch da war.
Oder es kann uns auch passieren, dass wir etwas in die Zelle hineintransportieren, aber dann fälschlicherweise noch andere Mechanismen beeinflussen und wir andere Erkrankungen hervorrufen könnten. Ich glaube, da war ja zwischendurch in der geschichtlichen Gentherapie auch ein großer Entwicklungsprozess gewesen. Das heißt, man war schon an bestimmten Stellen schon sehr weit. Man dachte, man ist schon sehr weit. Man hatte das Vehikel, also den Transporter herausgefunden, hat aber dann festgestellt, dass man mit diesem Transporter dummerweise zwar das eine Genmaterial gut beeinflussen konnte und damit die Erkrankung auch beeinflussen konnte, hat aber damit andere Erkrankungen leider Gottes heraufprovoziert.
Was man so bei anderen Medikamenten unter Nebenwirkungen oder unerwünschte Nebenwirkungen beschrieben hat. Ne? Das hat ja sehr lange gedauert. Ne? Wenn man irgendwann in den 60ern wurde die Grundlage dafür geschaffen, aber die ersten Therapien gab es erst so in den 90er Jahren.
Da gebe ich dir recht. Und ich kann mich an einen Vortrag erinnern, der war, glaube ich, in Kanada. Und da hieß es, die Gentherapie ist weit fortgeschritten und damit könnten wir ganz, ganz viele Erkrankungen auslöschen und auch wirklich therapieren. Dann gab es aber Rückschläge. Das lag an dem Transporter.
Und dieser Transporter waren ja zu Beginn Retroviren gewesen und die hatten eben diese unerwünschten Nebenwirkungen. Und dann hat sich Anfang, ja oder nach 2000, ne, also in den ersten 10 Jahren dieses Jahrtausends, das AAV durchgesetzt. Und das ist ja jetzt auch gerade, wenn es um die Hämophilie geht, ein ganz spannender Transporter.
Genau, denn dieser Transporter ist in der Lage, tatsächlich dieses veränderte Genmaterial ganz sicher in die Leberzelle zu transportieren und damit eben nicht die besondere Nebenwirkung der Leukämie hervorzurufen. Denn das war ja das Problem der Retroviren.
Ja, und damit wurde es dann auch geschafft, dass man bestimmte Erkrankungen dann auch wirklich in größerem Maße heilen konnte. Eine der ersten Erkrankungen war eine Augenerkrankung, die bei Kindern dazu führt, dass sie sehr früh erblinden. Und die hatten eben einen Gendefekt, der damit behoben werden konnte, sodass zumindest die schweren Folgen dieser Augenerkrankung vermieden werden konnten. Was immer ganz wichtig ist, glaube ich, so eine Gentherapie heilt nicht oder heilt nicht immer, sondern sie bewahrt nur vor den Folgen einer Erkrankung, weil irgendwo ist ja woanders mit Sicherheit noch dieser Gendefekt versteckt im Körper.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich denke da auch noch an eine andere Erkrankung, zum Beispiel Erkrankung des Blutsystems, zum Beispiel die Sichelzellanämie. Das ist eine Erkrankung, wo die roten Blutkörperchen nicht mehr kreisrund sind, sondern wie eine Sichel eben tatsächlich aussehen und nicht in der Lage sind, ausreichend Sauerstoff aufzunehmen. Also die Sichelzellerkrankung. Und das war ebenfalls ein riesengroßer Durchbruch, diese ebenfalls mit einer Gentherapie tatsächlich dafür zu sorgen, sie nicht abschließend zu heilen, aber die Transfusionen tatsächlich zu vermindern. Das ist ebenfalls, wie du eben gerade gesagt hast, ebenfalls ein Durchbruch. Denn diese Patienten mussten teilweise wöchentlich oder alle zwei Wochen ihre Bluttransfusion bekommen.
Und wenn wir auf das Orthopädische mal zurückgehen, du bist im Blut unterwegs, ich bin in der Orthopädie, die spinale Muskelatrophie, das ist eine Erkrankung, da gibt es tatsächlich eine Screening-Untersuchung bei Neugeborenen. Und das führt eben dazu, dass gewisse Zellen in der Nähe des Rückenmarks absterben und dadurch dann eben Muskulatur nicht mehr angesteuert werden kann. Und das ist eine Erkrankung, die fortschreitet und die kann tödlich verlaufen. Und das Tolle ist, wenn das frühzeitig entdeckt wird, kann dieser Gendefekt behandelt werden und die Kinder haben eine nahezu normale Lebenserwartung und ja, fast keine Folgen im Erwachsenenalter.
Da muss man sagen, das ist wirklich ein Riesendurchbruch. Überleg mal, Screening und dann gleichzeitig die Therapie. Das ist wirklich eine Riesenrevolution, was das angeht. Wo der nächste Punkt, und ich glaube, das ist der nächste Durchbruch, den wir tatsächlich gesehen haben, ist im Rahmen von Leukämieerkrankungen. Und da ist man tatsächlich auch schon einen Schritt weiter gegangen. Man hat in den T-Zellen auch das Genmaterial beeinflussen können, um bestimmte Leukämiearten, lymphatische Leukämien tatsächlich auch da gentherapeutisch behandeln zu können, was man bisher tatsächlich immer nur oder ausschließlich nur mit Chemotherapeutika geschafft hat.
Und dann gehen wir in diese personalisierte Medizin. Mittlerweile ist ziemlich viel personalisiert. Wenn du dein Telefon in die Hand nimmst, dann ist alles, was du angezeigt bekommst, auch personalisiert, wenn du es nicht weggeklickt hast. Und das geht dann in der Medizin eben in dieselbe Richtung, nur da mit dem Erfolg, dass dann tatsächlich eine Erkrankung geheilt werden kann.
Das ist schon irre. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt tatsächlich sind, bedeutet das eigentlich dann für uns, dass wir in der nächsten Zukunft keine, ich sag mal, Erkrankung mehr haben, dass wir sie alle gentherapeutisch tatsächlich behandeln können?
Also ich glaube nein. Ich glaube, dass diese Gen, zumindest nicht in naher Zukunft, weil dann würden wir unsere Designer-Babys herstellen und das ist eben nicht der Fall, sondern wir können, glaube ich, die Erkrankung sehr früh erkennen und sehr gut behandeln. Aber dass es keine Erkrankung dieser Art gibt, das glaube ich nicht. Weil wir brauchen ja auch diese Art der Mutation, um uns als Lebewesen weiterzuentwickeln. Die ganze Natur ist so entstanden durch Mutationen. Manche Sachen haben funktioniert, manche haben nicht funktioniert. Und wir hätten uns gar nicht zu dem Menschen entwickelt, der wir wären, wenn wir nicht diese Mutation, also diese Veränderung der Genstruktur in der Vergangenheit gehabt hätten. Also die Natur hat ein großes Interesse, dass mal Fehler passieren, diese Fehler vielleicht auch behoben werden können. Aber der eine oder andere Fehler, der wird sich durchsetzen.
Was passiert denn, wenn wir tatsächlich viel Einfluss nehmen auf dieses Genmaterial? Provozieren wir möglicherweise andere Mutationen?
Das ist etwas, was wir heute noch nicht wissen. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass einige mit dem Fuß noch auf der Bremse stehen und auch gerade diese Gentherapie sehr stark reglementiert ist oder reguliert ist, damit wir eben auch lange zuschauen können, um zu sehen, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert und dass wir auch Nebenwirkungen früh erkennen können, damit es eben nicht flächendeckend zu einem Schaden kommt. Insofern glaube ich, ist es gut, in diesem Bereich noch vorsichtig zu sein und es wirklich langsam angehen zu lassen.
Und das zeigt auch, wie auch Krankenkassen damit tatsächlich umgehen, wenn es um das Thema Gentherapie tatsächlich geht, dass sie diese Beobachtungszeit auch tatsächlich wünschen und wie auch die Patienten, wenn diese dann in eine Gentherapie gehen oder auch wenn wir sie damit behandeln, ein ganz klares Behandlungsschema ihnen aufzeigen und ihnen auch zeigen, wie viel Kontrollen sie über sich ergehen lassen müssen, damit wir genau das, was du gerade beschrieben hast, auch wirklich sehr frühzeitig auch sehen können.
Genau, bei aller Euphorie ist es ja wichtig, dass der Patient keinen Schaden nimmt, sondern dass er den maximalen Nutzen hat. Mhm. Kommen wir doch jetzt zur Hämophilie.
Genau.
Die Hämophilie ist ja seit neuestem auch in den Genuss einer Gentherapie gekommen, mhm. zumindest die Patienten. Ja. Wie war denn da die Entwicklung?
Ich kann mich da, wie ich dir gerade gesagt habe, an einen Kongress erinnern, im Jahre 2000 tatsächlich. Und da hieß es, es gibt die ersten gentherapeutischen Behandlungen der Hämophilie. Und ich saß da in einem riesengroßen Hörsaal und mir wurde mitgeteilt, in ein paar Jahren gibt es keine Hämophilie mehr. Man solle sich gar nicht mehr auf dieses Thema mehr spezialisieren. Es wird in naher Zukunft keine Hämophilie-Patienten mehr geben. Das war im Jahr 2000 und dann gab es ein paar Entwicklungen, es gab ein paar Patienten, die damit behandelt worden sind. Es gab, wie gesagt, diese Rückschläge, weil es eben tatsächlich diese Nebenwirkungen gegeben hat, die man eben mit diesen sogenannten Retroviren provoziert hatte. Und dann gab es eine lange Pause. Dann haben wir lange, lange, lange Zeit nichts mehr gehört. Dann gab es eben die neuen therapeutischen Ansätze mit langwirksamen Faktorenkonzentraten und so weiter und so weiter. Und dann auf einmal hörte man die sogenannten AAV-Viren, den neuen Transporter für das neue, für die neue Gentherapie, also der Transporter für das Genmaterial der Hämophilie A und B. Und man hat zunächst einmal mit der Hämophilie B begonnen, weil man da sich erhofft hat, erst einmal hält dieses Faktor 9 oder hält dieser Faktor 9 etwas länger im Blut und damit hatte man eine große Chance, etwas erfolgreicher zu sein als mit dem Faktor 8 Molekül, also der Hämophilie A. Und damit begann letzten Endes der Durchbruch. Das heißt, der sogenannte AAV-Virus war der Transporter für das neue Genmaterial, was dann in die Leber transportiert worden ist.
Was, es sind ja jetzt auch die ersten Patienten behandelt worden. Mhm. Und da ist es ja genauso geschehen, wie wir es vorhin gesagt haben. Ne? Es sind einige wenige gewesen, die man beobachtet hat. Was hat man gesehen?
Was hat man gesehen? Dass man hat den Patienten dieses neue Genmaterial injiziert mhm. und der Faktor 9 hat sich normalisiert über einen bestimmten Zeitraum und dann hat man gesehen, dass über einen weiteren Zeitpunkt der Faktor 9-Spiegel langsam runtergegangen ist. In dieser Beobachtungszeit hat man aber auch gesehen, weil das Genmaterial in die Leber transportiert worden ist, dass die Leberzellen mit diesem neuen Material überfordert gewesen sind. Das heißt, die Leberwerte sind in die Höhe gegangen. Und man hat augenscheinlich für sich gesehen, Mensch, was passiert da gerade in der Leber? Das heißt, die Leber war in dieser Überproduktion, wusste gar nicht, wohin mit diesem ganzen Genmaterial. Und man musste dafür sorgen, dass dieses Genmaterial auch nicht abgestoßen wird. Und da musste man ein Gleichgewicht finden zwischen Genmaterial erhalten und Genmaterial, dass das Genmaterial auch nicht abgestoßen wird. Und dass die Leber damit auch nicht überfordert wird. Das heißt, man musste gucken, dass man das Immunsystem etwas heruntergeschraubt hat, damit auch das Immunsystem das wirklich damit arbeiten konnte. Hm.
Nur wenn ich mich an die letzten Vorträge erinnere, dann ist es ja so, da ist diese Aktivität von den Faktoren zwar runtergegangen, aber mhm. sie sind immer noch auf einem vernünftigen Niveau geblieben. Das heißt, die Patienten hatten immer noch eine Gerinnung, sodass auch damit zu rechnen ist, dass wahrscheinlich auf längere Zeit ein Erfolg zu verzeichnen ist.
Auf jeden Fall. Also, aber diese Phase, damit mhm. dieser Faktorspiegel auch wirklich auf diesem Level bleibt, das ist wirklich eine Phase, die ein paar Herausforderungen gegeben hat, das wirklich auch gut zu beobachten. Deswegen auch die regelmäßigen Kontrollen bei den Patienten, wöchentliche Kontrollen, dafür zu sorgen, dass das Genmaterial tatsächlich auch erhalten bleibt.
Und es zeigt aber auch, dass diese Therapie keine Heilung ist, sondern es ist in Anführungszeichen nur eine Therapie, zwar eine sehr gute, aber es heilt tatsächlich nicht vor der Hämophilie.
Auf gar keinen Fall, aber die Patienten erzählen dir wirklich sensationelle Dinge. Sie haben zum ersten Mal die Chance, diese Erkrankung tatsächlich aus ihrem Gehirn für einen gewissen Zeitpunkt herauszueliminieren. Sie müssen nicht mehr darüber nachdenken. In dieser Phase, wo sie behandelt werden, damit das Genmaterial wirklich erhalten bleibt, ja, aber nach ungefähr 6 Monaten erzählten dann die Patienten, dass sie dann die Erkrankung eher gar nicht mehr aktiv in ihrem Leben wirklich hatten.
Und um genau das zu schildern und auch diesen Ablauf der Gentherapie mal wirklich darzustellen, wer da alles mit beteiligt ist, wie der Ablauf ist, was der Patient empfindet, ist unser Ziel, dem nächsten Patienten zu begleiten. Wir wollen ihn vor, während und nach der Therapie mit in den Podcast reinnehmen, aber auch die Behandler mit reinnehmen, um wirklich mal dieses komplexe Thema einfach darzustellen.
Das wird eine Herausforderung werden, aber ich glaube, wir werden viele, viele interessante Gespräche haben mit verschiedenen Zentren. Du weißt, wir brauchen da wahrscheinlich ein Zentrum, was die Hauptarbeit, und dann gibt es nochmal die nächste Hauptarbeit in einem anderen Zentrum. Es wird spannend werden, wie wir dann einen Patienten tatsächlich auf die Reise nehmen.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.